Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Cat-Content geht immer. Das ist schon im Jahre 1916 so, das hier gerade klanglich auferlebt. Dazu, das sehe ich, aber das sehen Sie nicht, läuft ein bewegter Comicstrip durchs Bild. Crazy Cat. Crazy und Cat jeweils mit K geschrieben. Im Zirkus mit Ignaz Maus. Maus und Katze gehen zusammen in den Zirkus und vor allem Katze, Crazy Cat, hat's einst zu einer beachtlichen Popularität gebracht durch Comicstrips, vor allem in US-Zeitungen. Die sind erschienen bis 1944 und jetzt in einem Buch gebündelt. Crazy Cat, George Harriman, die kompletten Sonntagsseiten 1935 bis 44 in Farbe. Alexander Braun ist der Autor und Herausgeber. Tag, Herr Braun.
Guten Tag, ich grüße Sie.
So, wenn ich mir die Crazy Cat so angucke, sieht so ein bisschen skizzenhaft aus. Ist sie der Prototyp der Comic-Katze?
Sie ist der Prototyp all dieser, sag ich mal, Kleinnager-Slapstick-Kunstformen. Also alles, was wir so kennen, Tom und Jerry, Mickey Mouse, Felix, The Cat, ist alles später. Also Crazy Cat ist gewissermaßen die Blaupause. Es war das erste Mal, dass man so kleine Tiere aufeinander losließ, Hund, Katze, Maus.
1913 ist es ja losgegangen mit Crazy Cat. Die Strips, die lagen dann zwischen 1935 und 44, ne?
Es ist ein bisschen eher losgegangen, weil Crazy Cat hat eine verblüffende Entstehungsgeschichte. George Harriman war also schon 10 Jahre in dem Business und er suchte immer nach dieser einen Serie, die quasi so populär werden würde, dass sie ihm dauerhaft auch quasi den Beruf sichern würde. Also es war so ein Trial and Error, verschiedene Figuren ausprobieren, dann lief das mal ein Jahr oder zwei und dann wurde das wieder eingestellt. Und er hatte 1910 eine Idee über eine Familie, The Dingbat Family. Und diese Familie hatte in ihrem Fußraum eine Katze und eine Maus. Und diese Nebenhandlung, die etablierte sich so erfolgreich, dass die Leute immer mehr von dieser Katze und dieser Maus sehen wollten, dass George Harriman irgendwann diesen Strip ausgesourced hat, erst als kleiner Streifen unter der Dingbat Family und dann ab 1913 als eigener Comicstrip, was dann 1916 gekrönt wurde durch eine Sonntagsseite.
Und Sie haben einen Teil dieser Geschichten jetzt veröffentlicht und das ist dann der zeitliche Fokus 35 bis 44. Sie haben schon angesprochen gerade, Katze und Maus nebeneinander, das geht selten gut, aber hier gibt es ja wirklich eine besondere Storyline, die sich durchzieht, nämlich Crazy Cat ist wahnsinnig verknallt in Ignaz Maus. Was ist das für eine Beziehung zwischen den beiden?
Ja, das ist eine Beziehung des Scheiterns und der Missverständnisse, weil Ignaz Maus hat eigentlich nur einen Lebensinhalt und der besteht darin, einen Ziegelstein an den Kopf der Katze zu werfen. Und die Katze Crazy Cat ist also so, was wir heute einen Gutmenschen, eine Gutkatze nennen würden. Der ist so voller Liebe für alles und jedes, für jede Kreatur, auch für Ignaz Maus, dass er diesen Ziegelsteinwurf missinterpretiert als Liebesbeweis. Das heißt, wie im Comic oder im Cartoon üblich, steigen keine kleinen Sternchen auf in dieser Moment des Schmerzes kommt, sondern es steigen bei Crazy Cat kleine Herzchen auf. Also er versteht das völlig falsch. Und wir haben dann noch einen dritten Protagonisten, den Officer Papp, eine Bulldogge in der Kleidung eines Polizisten, der gewissermaßen für die öffentliche Ordnung zuständig ist. Der ist seinerseits romantisch verliebt in die Katze, sieht aber, dass er überhaupt keine Chance hat gegen diese fokussierte Liebe auf die Maus, die die Katze in sich trägt, dass er zumindest das tut, was er noch tun kann, nämlich die Maus zu verhaften und in ein kleines Gefängnis zu stecken, bevor sie den Ziegelstein wirft. Also es ist so ein Perpetuum mobile von missverstandenen Liebesbeweisen, was sich über mehr als 3 Jahrzehnte im Kreis dreht.
Ist ja geradezu ein tiefen psychologischer Abgrund.
Das ist es tatsächlich, weil, und das ist eben dann auch die Qualität von Crazy Cat, weil so etwas in einem Comic nicht erwartet werden würde und auch schon gar nicht mit der Komplexität, wie George Harriman das dann über Jahre entfaltet. Es geht um Fixierungen, es geht um Neurosen. Letztlich ist ja diese Fixierung auf den Ziegelstein auch eine Form von Fetisch, den die Maus da an den Tag legt. Und wir als Betrachter sind eigentlich in einer ähnlichen ambivalenten Emotionalität, weil wir betrachten die Maus gar nicht als so böse, dass sie diesen Stein wirft, sondern wir haben sehr oft Mitleid mit ihr, dass ihre Sehnsucht, der Katze einmal Schmerz zuzufügen, einfach nicht funktioniert. Und wir sind andererseits auch gar nicht immer nur positiv auf Seiten der Katze, weil wir dann auch denken, wehr dich doch mal oder tu doch mal was, werd doch mal irgendwie aktiv und sei nicht nur diese liebenswerte, alle umarmende Figur. Wir wollen ja auch Brüche sehen und das macht es einfach so unglaublich ungewöhnlich für die Zeit und für uns heute mit einem sehr großen Wert, weil sowas hat es vergleichbar im Comic nicht wieder gegeben.
Na, man vergönnt der Katze ja auch noch was anderes von der Welt zu sehen und wahrzunehmen. Ist es der Katze gelungen, den Fokus auch mal etwas mehr auf das Außen zu richten, über den Ziegelstein und die Maus hinaus? Ich meine, als Crazy Cat eingestellt worden ist, dann 44 als Sonntagsseite, das war eine hochpolitische Zeit. In Zeiten des Zweiten Weltkrieges war die Katze von all diesem unbeeinflusst und unbeeindruckt oder spielte das Politische mitunter auch mal eine Rolle im Laufe der Jahre und Jahrzehnte?
Also es gibt immer mal wieder politische Phasen, etwa zur Zeit des Ersten Weltkriegs, weil die Hearst-Zeitung, also George Harriman arbeitete für die Zeitung von William Randolph Hearst, es natürlich ein großes Thema war, wie dann auch später vor dem Zweiten Weltkrieg, soll Amerika neutral bleiben. Es gab eine große Fraktion von Isolationisten, die also nicht wollten, dass Amerika in den Krieg eintritt. Und das spiegelte sich in allen Comicstrips der Zeitung. Es gibt da also immer wieder Diskurse darüber, dass diese Kriegsthematik auch im Comic eine Rolle spielt. Bei Crazy Cat ist es verhältnismäßig wenig. Wir haben so vielleicht eine Handvoll Strips, wo da mal ein Schützengraben auftaucht oder mal Ziegelsteine, die nicht nur auf Crazy Cat geworfen werden, sondern auf Kaiser Wilhelm. Sowas gibt es, aber es ist nicht der Hauptantrieb der Serie. In gewisser Weise ist sie sehr zeitlos und beschäftigt sich sehr stark mit existenziellen Werten des Menschseins.
Crazy Cat, der Prototyp der Comic-Katze, kreiert von George Harriman. Darüber sprechen wir mit Alexander Braun. Er hat ein Buch rausgegeben, das versammelt Crazy Cat-Geschichten aus 9 Zeitungsjahren, 1935 bis 1944, und zwar alle Geschichten. Geschichten, in denen George Harriman neben einer pathologischen Beziehungskiste zwischen Katze und Maus, wie wir schon erfahren haben, auch die Landschaft im Comic-Hintergrund steht, sehr wichtig war. Herr Braun, warum?
Die Landschaft ist für ihn sehr wichtig. Also das Setting ist immer eine Wüstenlandschaft und wir wissen biografisch von George Harriman, dass er sehr, sehr häufig, also manchmal 4-5 Mal im Jahr, in diese damals eigentlich noch völlig unerschlossenen Gegenden des amerikanischen Westens gereist ist. Also das, was wir heute mit Monument Valley und die Wüstengegenden in New Mexico und Nevada, Arizona assoziieren, das war damals eine Terra Incognita für die Amerikaner. Da lebten die Ureinwohner und es gab einige Trading Posts, also so Außenposten als Handelsstationen, die dann auch so die ersten Züge eines Tourismus organisierten, indem man dann mit dem Pferd zu den Pueblo-Städten reiten konnte. Und George Harriman war vollkommen begeistert von dieser Landschaft, von dieser evolutionären Urlandschaft. Das glauben wir, dass das so auch die Keimzelle seines Comics ist, also so eine existenzielle Betroffenheit des Menschen im Angesicht einer Landschaft, die einfach da ist, ob es uns Menschen gibt oder nicht. Das ist keine Kulturlandschaft, keine domestizierte Landschaft, sondern es ist eine Urform von Landschaft. Und diese existenziellen Werte finden wir im Strip wieder, genauso wie dann auch kulturelle Anleihen, weil er sich sehr interessiert hat für die Kultur der Ureinwohner, also insbesondere die Navajos und die Hopi-Indianer, und so Dinge wie Muster von Teppichwebereien finden wir dann auch sehr häufig in seinen Comics.
Wer ist er denn eigentlich gewesen und in welchen Spannungsfeldern lebte er?
Ja, George Harriman wurde 1880 in New Orleans geboren und er ist ein Mulatte gewesen. Also seine Urgroßeltern waren ein Weißer und eine Farbige, was damals in New Orleans relativ normal war. Also New Orleans war nicht stark betroffen von der Segregation. Das änderte sich dann erst nach dem Bürgerkrieg, dem amerikanischen, dass immer mehr die Werte des, sag ich mal, alten Südens der Vereinigten Staaten auch in New Orleans griffen. Vorher war das ein sehr starker Melting Pot verschiedener Kulturen und Einwanderer aus Kuba und aus der Karibik. Also er ist quasi mit farbiger Hautfarbe auf die Welt gekommen, so sagt es auch seine Geburtsurkunde, die aber bis in die 1970er Jahre nicht bekannt war, weil gestorben ist er als Weißer. Das heißt, die Familie ist, als George Harriman 10 Jahre alt war, von New Orleans nach Los Angeles umgezogen, vermutlich aus diesen Gründen, weil Los Angeles weniger rassistisch war und weil die Familie eben vorgegeben hatte, eine europäische Einwanderergeschichte zu haben. Also die Comic-Kollegen später gaben George Harriman den Spitznamen The Greek, der Grieche. Das war also so etwas, was er selber initiiert hatte, damit man seine etwas dunklere Haut besser in einem europäischen Kontext verorten konnte, weil Afroamerikaner waren keine Comiczeichner. Also die Redaktionen waren vollkommen afroamerikanisch frei. Da gab es keinen Kollegen, der farbig war. Und wenn man gewusst hätte, dass George Harriman farbige Wurzeln gehabt hat, dann wäre er vermutlich auch entlassen worden. Also das war ein sehr starkes rassistisches Klima. Und er hat über diesen Trick das gut verbergen können. Und so gut, dass er dann auf seinem Totenschein tatsächlich als Weißer identifiziert wurde. Und ja, das ist immer schwierig zu sagen, wie weit das auf das Werk dann einen Einfluss hat. Aber das ist für die Familiengeschichte natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt.
Sie sind für dieses Werk, jedenfalls für Crazy Cat, ja, viel jetzt durch die Gegend gereist, um diese Sonntagsseiten, die erschienen sind zwischen 1935 und 1944, die in Farbe erschienen sind, zusammenzutragen. Also Sie haben Sammler getroffen in aller Welt. Wie aufwendig war das?
Das ist sehr aufwendig. Also unsere Ausgabe ist eine Gesamtausgabe der Farbseiten. Also wir haben diese Sonntagsseiten quasi in zwei Hälften. Die ersten Jahre erscheint es schwarz-weiß, platziert im Feuilleton der Zeitung. Und dann ab 1935 rutscht es in den farbigen Comic-Teil, also ins Comic-Supplement. Und von diesem Teil, also fast 500 Seiten, sind wir komplett. Da fehlt keine einzige. Und das Schwierige daran ist, dass es kein Archiv, auch in Amerika, keine Bibliothek mehr gibt, die diese großen amerikanischen Zeitungen real da stehen hat. Wir haben diese große Vernichtungswelle der 50er, 60er Jahre, wo die Bibliotheken anfingen, alles auf Mikrofilm zu verfilmen. Und sie begannen mit den großen aufgebundenen Zeitungsfolianten, weil die am meisten Platz wegnahmen und am sperrigsten waren. Und haben in diesem Zuge die Comic-Supplements entweder überhaupt nicht verfilmt oder, wenn sie es getan haben, sind das heute eben sehr schlechte Schwarz-Weiß-Kopien. Ja? Also die Comics sind ja in Farbe erschienen. Das heißt, wenn wir heute eine Reproduktion dieser Seiten machen wollen, müssen wir eine Originalseite haben, eine Zeitungsseite in Farbe. Und Sie können sich dann vorstellen, das ist verstreut auf Privatsammlungen aller Welt. Institutionell hat sich eben nie jemand wirklich ernsthaft um Comic gekümmert, hat nie gesammelt. Und es wird dann zum Ende hin halt immer dramatischer, weil eine Gesamtausgabe kann ich nur machen, wenn ich wirklich jede einzelne Seite habe. Wenn mir am Ende drei Seiten fehlen, dann wird es trotzdem keine Gesamtausgabe.
Nervenaufreibend.
Das ist nervenaufreibend, vor allen Dingen, wenn der Verleger das dann eben auch erwartet und man gar nicht weiß, ob man das am Ende liefern kann, weil zu Beginn der Suche wusste ich eben auch nicht, ob am Ende nicht vielleicht eine einzige Seite fehlt.
Wie viele Jahre hat das verschlungen?
Ach, das hat letztlich, die amerikanischen Kollegen haben ja da auch schon vor Jahren mit Ausgaben immer mal wieder gut vorgearbeitet. Also man kennt dann, dadurch, dass ich eben schon lange in dem Bereich bin, man kennt da die Sammler, die man fragen muss. Ob es dann tatsächlich dann alle sind, das kann mir dann auch keiner erzählen, aber im Summe waren es 3 Jahre, die ich gesucht und erfolgreich gefunden habe.
Crazy Cat, George Harriman, die kompletten Sonntagsseiten 1935 bis 1944 in Farbe, gibt es zu kaufen für 150 €. Dazu sei aber gesagt, es sind 7,5 in Leinen gebundene Kilo, was pro in Leinen gebundenes Kilo dann nur noch 20 € macht. Stimmt's, Herr Braun?
Das stimmt und ist angesichts der Kosten, so ein Buch zu machen und auch des langen Vorlaufes, es zusammenzutragen, eigentlich ein sehr, sehr fairer Preis.
Danke Ihnen, Herr Braun.
Ich danke Ihnen auch.